mein Name ist Till Adams. Ich bin Geschäftsführer, Gründer, Oberkaffeekocher in der Firma Terrestris GmbH und Hook Coca G. Und ich will eigentlich zu der Firma gar nichts sagen, sondern ein bisschen zu mir, weil ich hatte gestern eine Sessionleitung. Da hat einer zu mir gesagt, ich mache seit über 10 Jahren GML, du kannst mich gerne GML-Experte nennen. Nach dem Kontext nenne ich mich jetzt mal WebGIS-Experte, weil ich da auch schon einige Jahre in dem Feld unterwegs bin. Und ich mag es eigentlich ganz gerne, etwas reißerische Titel zu machen. Der Effekt ist wunderbar, der Saal ist voll. Ich hoffe jetzt nicht, dass Sie erwarten, dass ich Ihnen in 20 Minuten, weil ich ja die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, ein fertiges Konzept vorstelle. Wenn Sie das erwartet haben, dann können Sie vielleicht jetzt noch den Raum wechseln. Das werde ich nicht tun an der Stelle. Ganz so düster, wie ich es da dargestellt habe, wird es letzten Endes auch nicht. Vielleicht so ganz kurz, was ich überhaupt vorhabe. Ich will einmal ganz kurz erzählen, was verstehe ich eigentlich unter WebGIS, dass wir uns verstehen. Und dann mache ich eigentlich das, was die Klimaforscher machen. Ich gucke erstmal ein bisschen in die Vergangenheit. Wie ist das eigentlich entwickelt? Gibt es so Hotspots, an denen man sich vielleicht ein bisschen festhalten kann? Macht dann das, was man heutzutage immer machen sollte, so ein bisschen Buzzwording, dass ich so ein paar Wörter, Begriffe mir rausgesucht habe, werde die so ein bisschen diskutieren und werde am Ende vielleicht meine eigene These darstellen, wie sich sowas künftig darstellen könnte. Und ja, und dann gucken wir mal, ob Sie hinterher fröhlich hier rausgehen oder enttäuscht sind und denken, der redet ja nur. Wie gesagt, die Zukunft von WebGIS am Anfang, als alles begonnen hat und als die Karten noch von Hand gezeichnet wurden, habe ich gedacht, nee, das geht ein bisschen weit zurück, wir machen eine kleine Zeitreise, fangen nochmal an und sagen, am Anfang, als alles begann und als die Erde noch eine Scheibe war, als Projektionen noch egal waren, war das dunkle Mittelalter. Desktop-GIS beherrschten diese Welt, und der proprietäre Geodatenmarkt entsteht. Sie können sich da sicherlich noch dran erinnern, vereinzelt. Das heißt, Weltmarktführer griffen nach der Macht. Böse Gestalten, die aus dem Nichts auftauchten. Doch dann passierte Folgendes. In diesem Kosmos der proprietären Welt, die sich dort aufgetan hat, ich habe das mal im Sinne eines Todessterns aus Star Wars, kennt jeder, symbolisiert, da griff auf einmal hier so ein kleines rotes Raumschiffchen an, da drin saßen ein paar Leute, die haben sich so ein bisschen als ihre Macht, im übertragenen Sinne haben die sich das Internet gekrallt, haben sich in dieses Raumschiff gesetzt, ne? Sie kennen dieses Klischee, Glasbausteine, Pizzakartons, Entwickler, und haben gesagt, wir machen was ganz Tolles, wir entwickeln nämlich WebGIS. Ich will damit nicht behaupten, dass WebGIS nur von Open-Source-Szene vorangetrieben worden ist, aber maßgeblich beeinflusst wurde es aus meiner Sicht schon. Und die setzten sich wirklich in diese schöne, heile Welt rein. Ne? Alles, was vorher toll war, Gelddruckmaschinen, Dongle, habe ich eben auch nochmal drüber geredet. All diese Konzepte wurden auf einmal furchtbar über den Haufen geworfen, denn jetzt konnte man tatsächlich über einen Browser in irgendeiner Art und Weise auf Geodaten zugreifen. Ich gehe jetzt noch ein Schrittchen weiter zurück und habe mal ein bisschen rumgeguckt und festgestellt, dass schon 570 vor Christus der Grieche Pythagoras mit seinen Gedanken eigentlich die Welt schon entfaltet hat, weil er nämlich als erster schon gesagt hat, die Welt ist gar keine Scheibe, die Welt ist rund. Das könnte man jetzt im übertragenen Sinne etwas weitertragen, könnte sagen, früher war Softwareentwicklung offen. Es gab überhaupt nicht diese Art, Software zu verkaufen, in Kistchen zu packen und zu verkaufen. Das war dann wiederum das Mittelalter an der Stelle. Die Gedanken, dass die Welt nur eine Kugel ist, die sind eigentlich schon viel älter gewesen. Wir machen einen kleinen Sprung. 1994 hat ein Amerikaner namens Steve Lim erstmals eine Webanfrage an eine Software namens MapServer. Wer kennt die? Ich hätte hier eigentlich alle Arme oben erwartet. Und er hält im Browser ein Kartenbild zurück. Das hat damals grausame 20 Sekunden gedauert, aber es hat funktioniert. Übrigens, wer dazu einen tollen Talk hören will, sollte morgen unbedingt die Closing Session besuchen, Da wird Daniel Morissette, einer der Core-Entwickler von MapServer, darüber was berichten. Nur ein kleiner Hinweis. 1998, ein Weltmarktführer, entwickelt eine webbasierte Fernsteuerung für sein damals sehr verbreitetes Desktop-GIS. Das kann man sich so vorstellen, man hatte dieses Desktop-GIS auf einem Rechner, man hatte irgendwie eine Anwendung in einem Browser, da hat man reingezoomt, dann hat man an den Desktop-GIS gesehen, das ist wie von Geisterhand gesteuert, wurde da reingezoomt, es wurde ein Bild produziert und an den Client sozusagen zurückgeschickt. Und so Sachen wie Concurrent Licensing und so weiter haben sie gleich miterfunden. 1999 veröffentlicht das OGC die erste WMS-Spezifikation. 2001, ein gewisser Paul Ramsey sitzt an der Westküste Kanadas und versucht, Geodaten in ein bekanntes Open-Source-Datenbanksystem zu integrieren. 2002, ein unbegabter Bonner Programmierer und Spin-off-Firmengründer entwickelte eine ArcView3-Erweiterung, die Map-Files für Urmin Map-Server erstellen sollte. Ich gehe mit der Keynote gestern Morgen, dass das keinen Sinn macht, mittlerweile absolut d'accord, muss ich sagen. 2004, die Webadresse OpenStreetMap.org wird von einem Herrn namens Steve Coast registriert. 2005, Google veröffentlicht die erste Version von Google Maps und 2006 die Version 1.0 von OpenLayers erscheint. Ursprünglich gedacht als freie Software, in die ich Google Maps Karten anzeigen konnte. Das war die Uridee hinter OpenLayers. 2007, super, die Inspire-Richtlinie tritt in Kraft. 2008, OpenStreetMap knackt die 200 Millionen Knotenpunktmarke. 2010 passieren zwei interessante Dinge, beide auf der Phosphor-G in Barcelona. Ein kleiner Herr namens Ivan Sanchez Ortega hat auf der Abschlussveranstaltung ein Lied gesungen. Und der Kerninhalt des Titels war WMS, what a mess. Hat also im Grunde genommen aus meiner Sicht so ein bisschen den Abgesang schon wieder auf den WMS eingesungen. Gleichzeitig, ich glaube, die haben sich nicht abgesprochen, hat Dane Springmeier, das ist so die treibende Kraft hinter dem Mapnik-Projekt, hat auch einen WMS-Server entwickelt, weil er an dem Shootout teilnehmen wollte. Und er hat den Paleo-Server genannt. Das fand ich relativ schön. 2012, sind ihr Webentwickler? Ja, also wenigstens die eigenen Leute könnten ja aufzeigen, aber 2012 in der Jahresmitte erreicht Microsoft sein Ziel, die Nutzerquote für Internet Explorer 6 unter 1% zu senken. Was für ein kollektives Aufatmen muss das gewesen sein? 2013, Apple faltet die Welt in der neuen iOS-Karten-App schon wieder zusammen. Und auch heute noch, auch 2014 noch, trotz dieser wirklich rasanten Entwicklung, gibt es nicht nur in Deutschland, zweifellos überall auf der Welt. Ich nehme jetzt mal den WMS-Dienst raus, aber die sind teilweise so quälend langsam. Man muss ja den Kunden dann immer erklären, warum man selber nicht schuld ist, wenn man einen externen Dienst einbindet. Aber die sind so langsam, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich könnte zu Fuß dahin gehen, mir die Daten holen an der Stelle. So, das ist, was ich damit eigentlich sagen will, ist, wir haben eine rasante Entwicklung, wir haben tolle Technologien, aber das Feld insgesamt ist natürlich extrem heterogen aufgestellt. Es gibt Leute, die machen jeden Trend mit, das muss man auch erstmal bezahlen können, und es gibt Leute, die vielleicht so ein bisschen hinterherhinken an der Stelle. Upp. Was ich eben sagte, wir haben tolle Technologien, jetzt switche ich so langsam so ein bisschen Richtung Zukunft. Ich habe das mal so als Maid dargestellt, die so im Sinne von Sterntalern sich die schönsten Sterne vom Himmel pflücken kann. Das steht Ihnen ja alles offen. Ich hoffe, Sie haben schon viel über entsprechende Techniken hier gehört oder haben noch vor, Dinge zu hören. Ich habe mal so ein paar Buzzwords dahingestellt, 3D-Navigation, Mobile, Web 2.0, Bing Maps, LBS und so weiter und so fort. Und daraus will ich jetzt ein paar Thesen entwickeln, was eigentlich alles möglich ist, was vielleicht alles möglich wird, was die Welt möglicherweise erwartet, was Sie erwarten. Im Grunde genommen, was ist die Zukunft von WebGIS? Meine Meinung dazu, offline. Ganz interessant, hätte ich nie gedacht. Aber ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe gesagt, ich gucke mir mal die letzten 5 größeren Anfragen an, die wir als Firma bekommen haben. Jetzt gerade habe ich schon wieder mit irgendeinem Kollegen darüber gesprochen. Es steht in jeder dieser Anforderungen steht Mobile drin und in jeder dieser Anforderungen steht Offline drin. Interessant. Nur zu bedenken. So weit sind wir wohl noch nicht. Gut, ein paar weitere Buzzwords. Location-based Services kam so in den letzten Jahren sehr mobile. Ne? Also jeder, fast jeder von Ihnen hat so ein Ding hier in der Tasche, ich auch. Und manchmal hat man das Gefühl, man nimmt seine Umwelt überhaupt gar nicht mehr wahr, weil alle nämlich so durch die Gegend laufen. Wundert sich, dass die Leute nicht mit Köpfen aneinander stoßen. Das heißt, die Smartphones wissen meistens besser, wo du bist, als du selber. Als These. Oder du weißt nicht, wo du bist, aber du weißt, wo der nächste McDonald's ist. Und solche Geschichten. Und das ist natürlich möglich geworden durch eine rasante Entwicklung von Technologie, die aus meiner Sicht auch sehr was mit WebGIS zu tun hat, weil ich einfach auf Karten zugreife, übers Internet, auf Dienste und so weiter. Nur merken das viele Leute nicht mehr. WebGL, eine ganz tolle Technologie, entwickelt eigentlich schon seit Jahren, ist aber jetzt leider erst salonfähig geworden, weil IE11 der erste Internet Explorer ist, der es nativ unterstützt. Im Grunde genommen ist das sowas wie eine 3D-Grafikprogrammierschnittstelle für JavaScript. Ganz toll geeignet, um 3D-Anwendungen im Web zu machen oder clientseitiges Rendering oder auch so Sachen wie kollaboratives Arbeiten, wo ich über eine WebSocket-Verbindung, ist eine andere Technologie, ist quasi eine Art SSH-Verbindung zwischen zwei Clients, im Prinzip kollaborativ an der gleichen Karte arbeiten kann. Client-Side-Rendering. Früher, Anja, du wirst dich erinnern, immer wenn es darum ging, Vektorpunkte in einer Karte zu rendern, dann habe ich immer gesagt, was? So viele Vektorobjekte? Vergiss es funktioniert nicht. Mittlerweile denken wir über sowas überhaupt nicht mehr drüber nach, weil wir einfach Vektordaten so in den Browser übergeben und die werden dort halt gezeichnet. Oder ein anderer Aspekt, SLD, Styled Layer Descriptor. Wer schreibt die von Hand? Kein Mensch. Es gibt aber einen Webstandard, nämlich CSS, der im Grunde genommen weltweit anerkannt und bekannt ist, um irgendwelche Dinge im Web darzustellen. Und so langsam aber sicher kommen wir als WebGIS-Welt da auch ein bisschen hinterher. Es gibt so Bestrebungen wie Kato-CSS, Map-CSS, Vektorteils in USM, stelle ich jetzt einfach mal dahin. 3D-WebGIS, gibt es tolle Technologien, die ich mittlerweile machen kann, die auch auf WebGL-Technologie basieren, mit denen ich ganz tolle Anwendungen stricken kann. Können Sie sich hier sicherlich den ein oder anderen Vortrag noch zu anhören. Und noch ein Thema, was mir selber ein bisschen am Herzen liegt. Ich bin ja Nordrhein-Westfale. Bei uns wird an den Schulen gerade Inklusion durchgeprügelt. Das heißt, jedes Kind mit oder ohne Beeinträchtigung kann an jede Schule gehen. Und unter dem Oberbegriff habe ich mir mal Gedanken gemacht, was mittlerweile solche WebGIS-Anwendungen eigentlich auch noch leisten müssen. Sie müssen barrierefrei sein. Sie müssen eine hohe Usability haben an der Stelle. Wir brauchen responsive Design. Das heißt, es ist egal, ob ich auf einem Mobilgerät bin oder auf einem Desktop-Gerät oder auf irgendeinem Touchscreen an der Stelle. Semantic Accessibility sind auch so Schlagworte, die da reinschrieben. Und daraus habe ich mir überlegt, man müsste mal ein Ziel formulieren, vielleicht sogar als Fortschreibung von Inspire, wie denn so eine inklusive WebGIS-Entwicklung aussehen könnte, was da alles reingehört. Ich könnte noch weiterreden, HTML5, HTML6, CSS 3, 4, 27, HTTP und so weiter. Das könnte ich wahrscheinlich einen ganzen Tag füllen mit. Aber ich wollte ja einen Blick auf die Zukunft richten. Und wenn ich jetzt mal rein meine Buzzwords zusammenraffe und die in einen Satz zusammenstelle, dann sage ich 3D WebGIS, unter Nutzung von WebGL, um clientseitiges Rendering zu machen in einer mobilen Umgebung. Das ist eigentlich das, was wir künftig machen wollen und machen werden. Das ist aber totaler Quatsch. Es sind nur Ideen, Ansatzpunkte, wo man sich mal vielleicht den ein oder anderen Gedanken spinnen kann oder einfach die Möglichkeiten sieht, die man schlussendlich hat. Vielleicht ein bisschen konkreter, was ich eben eingangs gesagt habe, so ein paar Ideen von meiner Seite her. Ich glaube, ganz wichtige Aspekte sind diese drei. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass es künftig kaum noch Unterschiede geben wird zwischen Mobile und Desktop. Einfach weil wir zunehmend in den Bereich kommen, wo wir im Sinne eines Responsive Designs Webanwendungen so entwickeln, dass sie verdammt nochmal auf jedem Gerät gleich funktionieren. Ich glaube auch, dass irgendwelche Middlewares, die hinter solchen WebGIS-Clients stehen, ich meine, die Apps werden ja auch nicht von irgendwo nirgendwo gesteuert, die werden immer wichtiger, weil auch immer mehr Funktionalität aus dem Desktop in das WebGIS letzten Endes verlagert wird. Und damit ist die Frage nach einer Nutzersteuerung, Berechtigung, irgendwelchen Diensten, wird wesentlich höher. Das heißt, ich brauche ein Mittel, was mir diesen ganzen Dienste orchestrieren kann. Und ich glaube auch, früher hat man immer gesagt, WebGIS, ja, das ist so ein kleiner Abspalter von meinem Desktop-GIS. Da schiebe ich ein paar Daten rein und dann stelle ich die online, dann können die Leute gucken, sind glücklich. Ich glaube, das wird künftig ganz anders aussehen. Ich glaube, dass die Leute wesentlich mehr selber diese Karten gestalten wollen. Und zwar sowohl inhaltlich, also was sehe ich auf diesen Karten überhaupt und wie wird es schlussendlich dargestellt. Und deshalb der Verweis auf diese Map-CSS-Geschichten und so weiter und so fort. Also ich glaube, das sind so drei Aspekte, wo ich mir als ja, derjenige, der so ein bisschen ja auch der Kapitän auf unserem Boot ist, vorstellen kann, dass das für uns eine sehr, sehr spannende und wichtige Geschichte sein wird. Die Message, und jetzt greife ich doch in die gelöffelten Weisheiten rein, warten Sie gar nicht auf irgendeine Zukunft, ist meine Ansicht. Die hat im Grunde genommen längst begonnen, mit dieser rasanten Entwicklung. Sie müssen letzten Endes eigentlich nur die Werkzeuge finden, die Sie brauchen, um Ihre Fragestellung schlussendlich zu nutzen. Und da auch das Hinweis in eigener Sache, ich glaube auch, da belehre ich keinen an der Stelle, wenn ich das als meine Meinung verkaufe, lassen Sie sich nicht von irgendeinem Schlips bewährten Verkäufer einreden, dass man die Zukunft in der Kiste kaufen kann. In dem Moment, wo ich die in die Kiste gepackt habe, ist das Ding eigentlich schon veraltet. Und noch ein Hinweis, ich bin absolut überzeugt davon. Okay, das lese ich jetzt nicht weiter vor. Dankeschön.
Ja, danke Till für den schönen Vortrag und auch dafür, dass du den Zeitrahmen, den ich dir gewährt hätte, übererfüllt hast. Also es war super. Ich denke, da waren ein paar ganz interessante Sachen dabei. Gibt es Fragen, Anmerkungen aus dem Publikum? Ganz nah bei.
Hallo, ich habe jetzt wenig gehört über Standardisierung. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein Wort drüber verlieren. Meinst du, ob es in Zukunft ein HTML-Input-Type-Point geben wird, zum Beispiel?
Jetzt stehe ich hier als Geschäftsführer, der technisch von solchen Dingen wenig Ahnung hat. Ich kenne nicht genau die HTML6-Spezifikation, aber ich könnte mir vorstellen, dass solche Elemente da mittlerweile zunehmend auftauchen an der Stelle. Ich habe das Thema Standardisierung ganz bewusst mal ausgeblendet. Ich wollte mit dem Abgesang auf WMS nicht sagen, ist ein alter Hut. Aber ich glaube, dass da sehr viel Overhead produziert wird, oft.
Sie dürfen gerne noch weitere Fragen stellen. Sonst mache ich das einfach mal.
Ja.
Hallo, es wurde die inhaltliche Personalisierung genannt. Inwieweit kommt es denn in Zukunft auf serverseitige Prozessierung von Daten an, sprich WPS zum Beispiel? Spielt das eine Rolle?
Ist sicher absolut ein Thema an der Stelle. Also ich weiß nicht, ob du da gleich auch was hast, aber mein Vorteil nicht. Ich denke, das ist sicherlich ein Riesending, dass ich künftig tatsächlich hergehen kann, kann bestimmte Prozesse einfach irgendwohin auslagern und muss sie selber nicht halten. Vielleicht so ein bisschen implizit gesagt, als ich meinte, ich glaube, dass so Middlewares wesentlich wichtiger werden, die eben genau in der Lage sind, sowas auch zu steuern und zu sagen, okay, ich kenne da hinten einen, der macht eine Datenumprojektion und dann hole ich mir den Dienst von da, anstatt dass ich das hier selber bei mir implementiere. Also ist sicher ein ganz wichtiger Punkt, ja.
Weitere Meldung? Dann stelle ich doch meine Frage noch. Also ein Buzzword hat mir da ganz klar gefehlt und das ist so das Stichwort Apps. Also das, was heutzutage eigentlich jeder macht, man verpackt seine Sachen nicht mehr, also man verpackt sie eigentlich wieder. in irgendeine App und stellt die dann für eine Plattform zur Verfügung. Da hast du dankenswerterweise nicht von gesprochen. Jetzt, weil das technisch für dich Quatsch ist oder weil du einfach sagst, wir möchten einfach Webklienten haben, die auch echte Webklienten sind und mit jedem Gerät bedienbar sind?
Ich könnte ganz einfach antworten. Ich könnte sagen, Apps sind tot. Weil jedes Mal sich den Wahnsinn anzutun, das für die Plattform und die Plattform auf der Hardware und auf der Hardware zu entwickeln, halte ich für einen absoluten Unsinn. Das ist im Grunde genommen so eine Art Gelddruckmaschine an der Stelle. Auf der anderen Seite muss ich dir leider zustimmen. Entschuldigung. Ich glaube, dass das gerade in diesem Kontext offline tatsächlich eine sehr starke Rolle spielt. Weil wenn ich tatsächlich eine Anwendung brauche auf irgendeinem mobilen Gerät und gehe damit ins Feld, dann bin ich in den meisten Fällen nicht mehr in der Lage, das wirklich über eine Webanwendung zu machen. Aber nur ein Satz dazu. Ich denke, es lohnt sich an der Stelle über so Sachen wie PhoneGap oder sowas mal nachzudenken, womit ich im Grunde genommen meine mobil in JavaScript entwickelte Anwendung zumindest einpacken kann und habe dann erstmal meine App. Muss dann aber noch, ne, und Betriebssystem und System.
Genau.
Deshalb ja offline.
Ja, dann vielen Dank. Ich glaube, wir sind ganz gut in der Zeit geblieben.